zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tims Feuerborn und ich begrüße heute bei mir meine Co-Hostin Simone. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Und Christian. Hallo Christian.
Guten Morgen Lars, dankeschön.
Schön, dass du da bist. Ja Christian, du bist Autor vom Buch Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch, ich liebe den Titel.
Dankeschön.
Und ja, du bist Teil einer Regenbogenfamilie, einer der Väter, Content Creator mit dem Profil Papa und Papi. Mhm. Ihr habt da vieles aufgebaut, du hast einen Sohn adoptiert, du bist Pflegevater einer Tochter. Ja, seit vielen Jahren arbeitest du für eine Airline. Aber bei dir gab es auch andere Zeiten in der Vergangenheit und darüber wollen wir natürlich heute mal sprechen. Aber ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Dankeschön.
Und ich will trotzdem, wie ist das Leben in der Regenbogenfamilie?
Ja, genauso aufregend, spannend, manchmal auch ernüchternd und ja, wild, wie es glaube ich auch in heterosexuellen Familien ist. Ne? Also wir haben ja oft gefragt, ob wir andere Themen haben wie heterosexuelle Familien und da kann ich tatsächlich sagen, nein, wir haben genau dieselben Themen. Unser 9-Jähriger tanzt uns genauso auf der Nase rum. Unsere 9 Monate alte Tochter, die fordert uns auch ganz schön, wobei die echt ganz cool ist, aber ne, da sind 9 Jahre dazwischen, ne? Wir erleben ja gerade so alles irgendwie vom Zähnchen bekommen bis hin zu Vorpubertät. Ja, also es ist wild bei uns zu Hause.
Ja, schön. Ja, ich finde immer wichtig, dass man das einfach mal widerspiegelt, weil ich finde es ganz wichtig, einfach zu zeigen, ey, es ist einfach Familie.
Genau.
Merkt ihr denn in der aktuellen Zeit, dass es auch euch gegenüber schwieriger wieder wird? Man merkt ja so allgemein einen Druck auf die Community.
Also tatsächlich persönlich merken wir es nicht. Was wir immer mal wieder haben, gerade auf unserem Instagram-Kanal oder auch bei TikTok und Co. Facebook ist übrigens ganz weit vorne. Da gibt es dann schon immer mal wieder Hate und es gibt auch echt böse Kommentare. Mhm. So, aber immer meistens die gleichen Themen. Ein Kind braucht eine Mutter und das arme Kind hat 2 Väter und na, irgendwann ist es auch so ein bisschen abgefrühstückt, dieses Thema. Es berührt uns nicht wirklich sehr, weil wir wissen, Kinder brauchen Menschen, die sie lieben. Aber ja, das gibt es schon immer wieder. Allerdings im echten, realen Leben haben wir noch nie irgendwie Hate erfahren müssen, Gott sei Dank. Und daher, also natürlich machen wir uns auch Sorge um die politische Lage, wie das gerade läuft da draußen. Aber bis jetzt haben wir noch keine wirkliche, ich sag mal, haben wir noch keine Auswirkungen gespürt.
Das ist auch schön. Also es gibt ja auch wiederum Hoffnung.
Absolut. Ne? Also, und ich glaube fest daran, dass das auch so bleiben wird.
Ja, dafür müssen wir halt alle kämpfen. Dafür müssen wir alle auf jeden Fall auch laut sein. Ja, lass uns über dich sprechen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Darüber sprechen wir später noch. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie es bei dir war, als dein Körper die Notbremse gezogen hat. Du hast mir erzählt, es gab da diesen einen Tag, wo du in eine komplette Panikattacke geraten bist. Ja, erzähl doch mal, wie du diesen Tag erlebt hast.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil es sehr nah an dem Ereignis war. Es war der 29. Juni 2024, also jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, sehr nah an dem Tag, wo es wirklich passiert ist. Und es ist so ein bisschen mein 2. Geburtstag heute, 2 Jahre später. Ich bin im echten Leben, also ich bin nicht nur Content Creator und stehe auf Bühnen und habe einen Podcast, sondern ich bin im echten Leben seit fast 26 Jahren bei einer großen Airline, eben wie du vorhin schon gesagt hast, arbeite da als Kabinenchef, habe lange dort auch als Führungskraft am Boden gearbeitet, habe eine Kombination aus beidem gehabt, war Teamleiter von 240 Mitarbeitern und an diesem 29. Juni 2024 hätte ich nach Los Angeles fliegen sollen und früh morgens und bin wie immer frühs aufgestanden, auch aufgrund dessen, weil unser Sohn in die Schule muss. Und die Nacht war eine Katastrophe. Ich hatte in dieser Nacht unfassbare Albträume. Ich hatte Schweißattacken. Ich war total unruhig. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mir das Herz nicht richtig, dass mein Herz nicht richtig schlägt. Mhm. Und als wir dann morgens aufgestanden sind, ich weiß noch, ich bin aufgestanden und mein ganzer Körper hat sich angefühlt, als ob er nicht zu mir gehört. Das war alles so kribbelig und so wie gelähmt. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, oh Gott, ich muss jetzt 11 Stunden in dieses Flugzeug. Aber Glaubenssätze, die mich eben mein Leben lang begleiten, wie beispielsweise, du musst stark sein, du darfst keine Schwäche zeigen, die haben mich sehr stark getrieben damals und haben gesagt, also eine Krankmeldung kommt auf keinen Fall in Frage. Und so habe ich eben diesen Morgen irgendwie, habe mich fertig gemacht, immer unter Tränen. Ich saß dann am Frühstückstisch bei meinem Mann. Es war ein Samstag, weil mein Mann und mein Sohn, damals hatten wir nur ein Kind, die wollten in den Freizeitpark gehen. Sind sie dann auch? Und ich saß da wirklich heulend die ganze Zeit. Und mein Mann hat mir gesagt, was ist denn los mit denen? Ich weiß es nicht. Naja, am Ende, ich habe sie irgendwann verabschiedet und habe mich dann fertig gemacht im Bad, habe diese Uniform angezogen, habe das Gefühl gehabt, ich habe eine falsche Haut an. Es fühlte sich alles an, als ob mir das die Luft abschnürt. Trotzdem, ne, die Glaubenssätze, mein Antrieb, ich mache weiter, ich gehe diesen Flug an und es wird schon wieder. Naja, und dann bin ich irgendwann am Flughafen gewesen. Normalerweise höre ich immer Musik im Auto und freue mich total drauf. Und diesmal war alles anders. Es war stumm, es war leise um mich rum. Ich war total in Gedanken. Ich bin in dieses Gebäude reingekommen. Normalerweise das Erste, was ich mache, ist mir einen Kaffee an der Bartesse holen. Ich habe ein Wasser getrunken, war wohl kreidebleich, weil mein bester Freund war auch in dieser Crew. Wir haben das zusammen damals uns so gelegt. Und er sieht mich und guckt mich an und sagt, Christian, was ist denn mit dir los? Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, ich weiß es nicht. Und ich habe dann weitergemacht, ne, Briefing, meine Crew gebrieft und in diesem Briefing merkte ich, wie ich plötzlich so Hitzeattacken bekomme. Also Frauen würden sagen, so fühlt sich ein Wechseljahre vielleicht an. Ne? Also es war wirklich crazy und ich saß da, mir habe geschwitzt und es war draußen 20 Grad, das war völlig fein. Und dann sind wir irgendwann an Bord und an Bord habe ich gemerkt, das geht nicht richtig. Irgendwas ist da in mir drin. Und mein Herz hat immer komisch geschlagen, ich hatte Kopfschmerzen. Und plötzlich gab es den einen Moment, ich stand vor einem Panel, man muss sich vorstellen, es ist wie ein Touchscreen, wo man die ganze Technik des Flugzeuges steuert und ich wollte Licht einschalten. Ich wollte einfach ein banales Lichtszenario einschalten fürs Boarding und stehe vor diesem Panel und sage zu meinem Kumpel, Norman, wie schaltet man Licht auf einem Flugzeug ein? Und dann sagt er zu mir, bist du verrückt? Und ich so, ich weiß es nicht mehr. Und in dem Moment merkte ich, wie mein Körper innen zusammensackte. Ich merkte plötzlich, wie ich total, ich habe geschwitzt wohl wie verrückt, gezittert und habe nur noch gesagt, ich habe einen Herzinfarkt, ruf einen Notarzt. Und so hat sich das immer mehr zugespitzt. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, oh, das ist ein Schlaganfall, auf jeden Fall holt sofort einen Arzt. Und es wurde dann tatsächlich ein Notarzt gerufen. Und dann gibt es Lücken. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß, irgendwie standen dann Menschen um mich rum und, ne, und ich habe dann Wasser getrunken. So richtig dran erinnern kann ich mich eigentlich wieder, als ich in der Notaufnahme in der Flughafenklinik war und irgendwann die Ärztin zu mir kam. Ich hatte überall ein Kabel dran und, ne, und überall piepste es. Und dann kam der Satz von ihr, Herr Bär, wie geht's Ihnen? Und dann gucke ich sie so an, sage ich, naja, gucken Sie mich an, wie soll es mir gehen? Was war's denn jetzt? Herzinfarkt, Schlaganfall. Dann guckt sie mich an und sagt, soll ich Ihnen was sagen? Sie sind kerngesund. Und dann sage ich, das kann doch nicht sein. Sagt sie, doch, Ihre Werte sind perfekt. Nichts von dem allem haben Sie. Sie sollten vielleicht mal ein bisschen auf ihre Psyche schauen. Und damit nahm das Drama seinen Lauf.
Mhm. Wie war es in der Zeit vorher? Hast du schon Warnsignale irgendwie gemerkt in der Zeit vorher? Weil das wird wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen gekommen sein. Wie war das?
Ich habe wahnsinnig, also heute weiß ich, ne, viele Themen wurden durch körperliche Schmerzen bei mir gespiegelt. Also ich hatte viele, viele Monate davor immer wieder Zahnschmerzen. Zähne ist bei mir eh ein sehr heikles Thema, gerade auch, weil es etwas ist aus der Kindheit, weil es mit einem Trauma zu tun hat. Das habe ich allerdings erst im Laufe der ganzen letzten zwei Jahre gelernt, wie das zusammenhing. Auf jeden Fall, ich hatte immer starke Zahnschmerzen und immer lustigerweise der gleiche Zahn. Und ich kann dir nicht sagen, Lars, wie oft ich beim Zahnarzt war. Ich glaube, manchmal zweimal die Woche, so dass ich also schon mit Vornamen von den Zahnarzthelferinnen begrüßt worden bin. Und jedes Mal kam ich mit einer gewissen Scham da rein, weil ich gedacht habe, die denken alle, ich bin total verrückt. Das hatte ich extremst. Dann hatte ich permanent, ich war damals noch Privatpatient. Das heißt, ich hatte relativ schnell immer Termine. Ich war beim Neurologen, ich war beim Orthopäden, ich war beim Chirurgen, weil ich dauernd das Gefühl hatte, entweder habe ich einen Gehirntumor oder ich habe irgendwas am Rücken. Also mein Körper hat permanent mir Schmerzen gezeigt und ich habe immer gedacht, na, also du musst irgendwas haben. Und auch diese ganzen schlaflosen Nächte, das hat sich Monate zuvor immer wieder irgendwie rauskristallisiert und ich habe es immer wieder darauf geschoben, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil unser Sohn wach geworden ist oder weil ich zu viel in der Arbeit habe. Ich war damals eben noch in dieser Doppelfunktion, habe viel gearbeitet und habe diese Symptome aber tatsächlich einfach verdrängt und bin halt zu Ärzten. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich glaube keinem Arzt mehr. Die müssen doch alle lügen. Das kann doch nicht sein, dass ich dauernd Schmerzen habe, dass ich Kopfweh habe. Ich lag im MRT und ich weiß noch wie heute, ich habe zu der Radiologin damals gesagt, sind Sie sich sicher, dass Sie nichts finden? Das ist total absurd.
Ja, Wahnsinn. Simone, das ist wieder so dieses Typische auch, was wir natürlich schon in der Vergangenheit öfters hatten und das kennt, glaube ich, jeder irgendwo auch von sich. Warum ignorieren wir Menschen oftmals auch diese Warnsignale des Körpers oder verstehen sie falsch? Was denkst du?
Da also der erste Satz, der mir kam, als ich dir zugehört habe, Christian, war, ich muss immer schmunzeln, weil das kennt wirklich jeder. Irgendwann sagt die Seele zum Körper, ey, sag du es ihm, weil auf mich hört er nicht.
Mir hat ein Therapeut gesagt, und das finde ich ganz spannend, jeder Mensch hat eine Sollbruchstelle. Und irgendwann bricht die. Und genau, das trifft es ganz gut.
Naja, und vorher auf die Seele zu hören, würde bedeuten, dass der Körper nicht so laut schreien muss. So, und unser Körper ist ein ganz, ganz, ganz feiner Seismograf, ein ganz sensibler Seismograf für die psychischen Zustände in uns. Und wir sind es nicht gewohnt, auf diese Weise auf den Körper zu hören. Wir achten natürlich einerseits sehr auf unseren Körper, weil wir wollen alle möglichst lange jung bleiben, wir wollen jung aussehen, wir wollen ihn stellen, wir ernähren ihn gesund und so weiter und so fort. Das ist aber nicht das, wie der Körper mit uns spricht. Der Körper spricht über Zahnschmerzen, über Kopfschmerzen, über Knieschmerzen, über diffuse Bauchschmerzen, über alles Mögliche. Und solche Signale ernst zu nehmen, wirklich hinzuhören und daraus den Schluss zu ziehen, okay, mein Körper und Seele sind ja eins, also vielleicht die Seele hat ja kein Instrument, um zu sprechen, die braucht den Körper. Und dann sagt sie, okay, Schaltzentrale, nehmen wir mal die Zähne, nehmen wir heute mal den Kopf, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Und wenn wir das nicht geübt haben, ja, dann staut sich das immer mehr auf. Und warum, also deine Frage war ja, warum hören wir da drauf nicht? Also ich glaube, einerseits sind wir es nicht gewohnt, auf diese Art auf den Körper zu hören. Und andererseits, naja, wir leben nach wie vor in einer Leistungsgesellschaft und Schwäche zeigen ist etwas, das können und wollen wir alle nicht und ist nach wie vor, ich glaube, macht uns, vielleicht muss man es gar nicht so böse formulieren im Sinne von, wir wollen das nicht, aber ich glaube, dass da eine sehr große Hilflosigkeit ist, weil wenn jetzt jemand zu dir kommt und wirklich schwach ist, also auf diese banale Frage, wie geht's dir, wenn du da ehrlich drauf antwortest und nicht sagst, ja gut, muss ja oder was immer man dann sagt, da wird's schon schwieriger und ich glaube, wir sind da nicht geübt drin.
Vor allen Dingen, wenn man ja auch in Führungspositionen ist, hat man noch mehr Druck.
Absolut und wenn du weißt, ne, dass 24 Kollegen eigentlich auf dich angewiesen sind, auf dich warten, jetzt weiß ich, ne, in meinem Beruf gibt es Bereitschaftsdienste, also ich bin ersetzbar, trotzdem war der innere Treiber so stark, ne? Und ich meine, ich habe mich in den letzten 20 Jahren kann ich an einer Hand meine Krankenquote ablesen. Also für mich gab es dieses Thema einfach nicht wirklich. Und auch so spannend, was ich heute weiß, eben Psychosomatik in der Psyche und die Somatik der Körper, wie die miteinander zusammenspielen, das war ja für mich damals gar nie irgendwie relevant. Ich dachte mir immer, das kann nicht sein, dass die Psyche so stark Signale über den Körper sendet. Und deswegen habe ich sie auch einfach gekonnt ignoriert. Mhm. Und ich glaube, irgendwann hat der Körper dann gesagt, okay, du hörst nicht auf die Zahnschmerzen, du hörst nicht auf deine Kopfschmerzen. Dein Fuß ist dir auch egal. Pass auf, lieber Christian, dann gibt es jetzt mal den kompletten Shutdown. Vielleicht hörst du dann hin. Er hat es geschafft, dass ich hingehört habe.
Ja, und das braucht es auch. Also ich habe damals auch diesen Vollauslöser gebraucht. Also ich musste erst ganz unten ankommen und bei mir war der Prozess nicht so rapide schnell dann, also oder so ein Schlag an einem Tag, aber es war dann ein Vegetieren über Wochen, wo ich dann irgendwann mal einen lichten Moment hatte, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt hier einfach zu viel und dann muss es weitergehen, dass man das jetzt irgendwie anpackt.
Es ist so blöd, aber es ist einfach wahr, ich glaube, niemand von uns dreien, also wir kennen alle diese Krisen, kennen alle diesen Shutdown. Würde einer von euch beiden heute sagen, ich hätte gerne darauf verzichtet? Ich glaube eigentlich nicht, weil wir alle gelernt haben, daraus haben wir so viel gelernt. Niemand möchte es nochmal haben, aber die Krise, und das ist das Banale, hat immer so eine große Chance. Allerdings in dem Moment, wo man drin ist, ist sie mega scheiße.
Ich finde es mega, was du gerade sagst, weil wenn du mich heute fragst, wie es mir geht, würde ich dir sagen, es war der 29. Juni 2024 war der beste Tag meines Lebens. Das ist total paradox, ne? Aber heute denke ich ganz anders darüber und deshalb ist das so wahr, was du gerade sagst, Simone, weil so fühlt sich das heute für mich an. Ich bin eigentlich dankbar, dass es passiert ist.
Ich kann es auch nur sagen, also auch einige Katastrophen, die so im Leben passiert sind, wo vielleicht auch Personen mal vorausgesagt haben, ja, irgendwann wirst du es vielleicht doch positiv sehen, die nicht in der Position gewesen wären, es so zu formulieren. Aber ja, perverserweise ist es dann so, dass man es so sieht und nur dadurch konnte man zu der Stärke wachsen, die man heute letztendlich hat.
Absolut.
Ne? Das ist einfach der Punkt. Ja, lass uns mal in den Prozess reingehen, als du dann angefangen hast zu wachsen oder vor allen Dingen das alles anzugehen. Du bist dann in Therapie gegangen und dann hast du festgestellt, woher eigentlich auch das alles kommt, ne?
Mhm. Ja, also ich wusste schon ein paar Themen. Mir war klar, dass einiges sicherlich mit der Kindheit zu tun hatte. Ich weiß noch, ich habe mich dann ja entschieden, also ich bin dann erstmal zum Therapeuten. Erstmal habe ich Familienaufstellung gemacht über einen Coach. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte erstmal gucken, na, wie hängt es mit meinem Familienumfeld zusammen, weil ich habe tatsächlich, auch darüber schreibe ich in meinem Buch, über das Thema Abbruch zur leiblichen Familie, das ist bei mir passiert, über auch ein Stück weit Verhaltensweisen aus der Kindheit. Ich wollte wissen, was ich ganz spannend finde, übrigens das allererste Mal, dass ich im Podcast darüber spreche, ich habe einen Zwilling. Mir wurde in der Familienaufstellung, wurde das herauskristallisiert und fast jeder Mensch hat ja irgendwie tatsächlich einen Zwilling. Ich finde das ganz spannend. Das Thema würde jetzt den Rahmen sprengen, aber also ich war immer auf der Suche nach einem anderen Ich. Und in dieser Aufstellung habe ich viel darüber gelernt. Ich merkte aber natürlich, reicht es nicht. Dann war ich bei einer Therapeutin. Damals als, ich muss es nochmal betonen, als Privatpatient kein Problem, bin aber dann im Rahmen dessen der Krankheit, ich war langzeitkrank, dann auch mein Arbeitszeitmodell verändert, habe mich von gewissen Positionen verabschiedet, bin dann zurück in die gesetzliche und dann ging das weitere Drama los. Ich habe nämlich keinen Therapeuten dann mehr gefunden. Und ich merkte aber, ich muss, also ne, ich brauche irgendwas und tatsächlich war es so, dass ich glaube ich 25 Therapeuten im Umkreis angeschrieben habe und ich habe 25 Absagen bekommen. Und der Druck bei mir ist aber immer größer geworden, so dass ich mich irgendwann selber, dass ich irgendwann selber gesagt habe, ich gehe in eine Klinik. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin in eine psychosomatische Klinik mit ganz viel Bauchschmerzen, weil ich A, mir immer noch nicht zugestanden habe, dass ich vielleicht doch ein Thema habe, das groß genug ist für eine Klinik. Plus, dass ich ganz viel Angst hatte, weil ich wusste schon vom Infoabend, wo ich dort war, ich muss mir das Zimmer mit einem fremden Mann teilen. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund, auch das beschreibe ich. Es ist ein Kindheitstrauma, als ich 16 war, weil es darum ging, dass ich mal eingesperrt war mit einem fremden Mann in einem dunklen Raum, der böse Dinge von mir wollte. Ich hatte total Panik davor, mit einem fremden Mann in dieses Zimmer zu gehen. Ich habe es aber trotzdem versucht und es hat auch funktioniert. Innerhalb der Therapie, was ich ganz spannend fand, weil du mich gefragt hast, was da alles so passiert ist, das Spannendste, ich habe den größten Zugang zu meinem tiefsten Themen übers Malen erhalten. Also es gab ja verschiedene Einheiten, Kunsttherapie und Musiktherapie und alles. Ne? Und Kunst, ich bin überhaupt kein guter Maler, ich hasse eigentlich Malen. Witzig war aber, dass das der größte Zugang war im Sinne von, wie komme ich an meine Themen ran? Und ich weiß noch, es gab einen Moment, wo die Therapeutin gesagt hat, malen Sie etwas aus Ihrer Kindheit, was Sie bis heute, wo Sie nicht hinschauen wollen. Und plötzlich ging es bei mir los. Ich habe 3 Bilder vollgemalt. Es war unfassbar. Hättest du mich das wahrscheinlich gefragt, hätte ich das gar nicht beantworten können. Aber durch dieses Malen entstanden plötzlich bei mir ganz viele Bilder im Kopf. Und das mache ich übrigens bis heute. Ich habe festgestellt, dass ich den einfachsten Zugang darüber kriege, wie mich Dinge beschäftigen.
Wir erreichen unsere Seele nicht über das Mentale und über den Kopf, über die Ratio. Wir erreichen unsere Seele über andere Wege. Und auch diese Wege sind wir sind es nicht mehr gewöhnt. Mhm. Wir sind nicht mehr gewöhnt, diese anderen Wege, die wir alle zur Verfügung haben, zu beschreiten und oder zu interpretieren.
Absolut.
Und deswegen ist es so schön, was du sagst, weil das ist das, was ich eigentlich in jeder Folge, in der ich hier sitze, sage. Das Ratio, klar haben Excel-Tabellen ihren Sinn. Das natürlich. Und wir müssen alle unsere Steuern bezahlen und Rechnungen und so weiter, Rechnungen schreiben und so. Aber das, was unsere Seele erreicht, die Wege, die funktionieren nicht über den Kopf. Das passiert ab Kinn bis runter ins Becken. Da haben wir unsere Sende- und Empfangsstationen für all das, was uns Menschen ausmacht.
Total. Ja, kommen wir mal einmal auch darauf zu sprechen, gehen wir in die Bilder rein oder weil wir müssen da jetzt auch nicht so tief reingehen. Du hast natürlich da aus der Kindheit nochmal einen Unfall auch wieder aufgenommen, sage ich mal, das wieder aufgerollt, was dich ja auch lange begleitet hat in der Kindheit, ne?
Also ich versuche es kurz zu machen. Ich hatte mit 6 Jahren einen Unfall. Ich habe am Straßenrand gespielt und mich hat ein Fahrradfahrer mitgenommen. Also wirklich, der hat mich einfach mitgeschleift. Und dadurch bin ich tatsächlich mit meinen Schneidezähnen auf die Bordsteinkante geknallt und habe mir die Original-Schneidezähne rausgehauen. Und was jetzt passierte, woher das Trauma tatsächlich kam, ist, ich wurde dann ins Krankenhaus gebracht, weil ich habe ziemlich stark geblutet. Und irgendjemand hat geistesgegenwärtig diese Zähne wohl in eine Plastiktüte getan und die meinem Vater damals mitgegeben. Und ich habe panische Angst vor Zahnärzten und paradox ist aber, dass ich am meisten zum Zahnarzt gehe. Also ich gehe da hin, weil ich immer Angst habe, es könnte was sein, obwohl ich wurde schon 2 Tage vorher, bevor ich zur Zahnreinigung gehe, schlecht schlafe und es ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Heute ist es übrigens deutlich besser geworden, aber ich habe mich immer gefragt, womit hängt das zusammen? Und innerhalb der Therapie, der Traumatherapie, der tiefenpsychologischen Geschichten, habe ich festgestellt, haben sich Bilder entwickelt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich damals in diesem Krankenhaus passiert? Heute weiß ich es wieder, also zumindest stückchenweise. Ich lag damals in der Notaufnahme als Sechsjähriger und ich wurde von ganz vielen festgehalten. Ich habe mich lange gefragt, warum ich das immer, also auch im Erwachsenenalter, so unangenehm finde, warum ich, wenn ich beim Zahnarzt bin und mich die Zahnarzthelferin an der Schulter berührt, warum ich das so unangenehm finde. Und das, ich konnte mir das nie beantworten. Jetzt weiß ich es. Die haben mich damals mit 3-4 Leuten festgehalten, weil die mir tatsächlich ohne Narkose diese Zähne wieder ins Zahnfleisch reingedrückt haben. Als Sechsjähriger. Ja, auch nicht leicht darüber zu sprechen, weil es waren unfassbare Schmerzen. Also wirklich unfassbare, so dass ich bewusstlos geworden bin. Und ich erinnere mich noch an diesen grünen Raum. Also das ist im Laufe der, wie gesagt, der Therapie wieder hochgekommen. Und durch dieses Reindrücken dieser Zähne und dieses daraus folgende, was dann eben daraus resultiert hat, nämlich jahrelang diese Vorsicht, weil keiner konnte mir damals sagen, ich meine, das war in den 80ern, da konnte mir keiner sagen, wachsen die wieder an. Und ich hatte dann auch überdimensional große Zähne, ne, weil da auch ein Stück weit die Wurzel mit rausgeschaut hat. Auf jeden Fall habe ich die fünf oder sechs Jahre habe ich die Zähne drin gehabt. Was aber darin passiert ist, ist, dass Kinder mich natürlich gemobbt haben. Mhm. Und das war die Stufe 1. Viel schlimmer wurde es dann, als irgendwann der Moment kam, wo der Zahnarzt gesagt hat, die Zähne müssen raus, die sterben ab. Und jetzt war das Drama damals, das ist natürlich, es gab damals keine Implantate für Kinder oder solche Geschichten und es waren eben meine Originalzähne. Was machen wir denn jetzt mit dem Kerl, ne? Und ich hatte total Angst davor, weil ich wusste, ich werde dann ohne Zähne rumlaufen müssen. Und meine Eltern haben glücklicherweise damals eine Professorin gefunden an der Universitätsklinik in Ulm, die gesagt hat, sie nimmt sich diesem Thema an. Und die hat mir tatsächlich, also sie hat gesagt, wir werden diesen ganzen Kiefer verschieben müssen. Also jeder Zahn wird eine Reihe nach vorne gebracht, aber das dauert Jahre. Aber um das zu überbrücken, werde ich ihrem Sohn eine Zahnspange kreieren, die künstliche Zähne vorne dran hat. Das hört sich erstmal alles toll an, aber dieses Geheimnis konnte ich eben nicht über Jahre hinlang geheim halten, ja. Weil diese Zähne auch immer abgeschliffen werden mussten. Die wurden kleiner. Und irgendwann passierte das große Drama, und da schreibe ich auch in diesem Buch darüber, beim Sportunterricht ist mir diese Zahnspange rausgefallen. Mhm. Und ab dem Moment war mein Leben die blanke Hölle. Von Mobbing angefangen bis hin zu Prügeleien. Also ich wurde fast jeden Tag unter einer dunklen Brücke verprügelt von mehreren Mitschülern, die da auf mich gewartet haben. Ich wurde beschimpft, ich wurde ausgeschlossen von vielen Dingen, die ich davor gemacht habe, beispielsweise Volleyball spielen im Verein. Also ich wurde nur noch beschimpft und beschmutzt. Das habe ich über Jahre hinweg mitgetragen, sodass dass es heute immer noch wahnsinnige Narben hinterlassen hat. Und ich tatsächlich vor einem Jahr an diesen Ort zurückgegangen bin, wo das passiert ist, weil ich mir das angucken wollte, weil ich dieses Gefühl haben wollte. Ich war seitdem übrigens nie wieder unter dieser Brücke, und da war ich unter dieser Brücke. Und der Auslöser, ich springe jetzt ein bisschen, das weiß ich, aber der Auslöser, warum ich dahin wollte, war, weil ich vor 2 Jahren, das war fast parallel mit dem Zusammenbruch, die zweite Panikattacke auf dem Oktoberfest erlebt habe. Mhm. Und auch da waren viele betrunkene Menschen, da waren aggressive Menschen. Und ich habe im Rahmen der Therapie eben gelernt, ich bin bei meinen Großeltern auch ein Teil groß geworden, die waren alkoholkrank. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und durch dieses ganze Zusammenspiel wollte ich lernen, was hat diese Vergangenheit und diese Kindheitserfahrungen mit meinen Ängsten zu tun. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie erklären, ja, weil total. Ich springe gerade so in den Themen, das weiß ich. Aber da ist so viel passiert in dieser Zeit. Gerade das Thema, die Zähne hängen mit dem Mobbing zusammen, und die Angst und die Panikattacke hängt wiederum mit diesen ganzen Gewaltattacken zusammen, so dass es heute immer noch für mich total schwer ist, durch dunkle Gassen zu gehen. Mhm. Vorletzte Woche war ich in Hamburg bei einem Konzert, und wir mussten von dem Stadion, und da waren viele Menschen, durch so einen dunklen Waldweg laufen zur S-Bahn. Obwohl da viele Menschen waren, habe ich zu meiner besten Freundin gesagt, ich habe glitschnasse Hände und ich kriege gerade echt ein bisschen Stress.
Ja. Was verständlich ist bei den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ja, manchmal kommt es erst dann auch an, dass man es auch einordnen kann. Ne?
Absolut.
Auf dem Weg, wie du es dann halt auch gelernt hast. Was hat dir die Therapie in diesem Zusammenhang gebracht letztendlich? Also wie hast du da deine ersten Schritte gemacht, und wann hast du auch gemerkt, dass Therapie jetzt ansetzt und dass es bergauf geht?
Also erstmal hat die Therapie mir geholfen, ganz viele Dinge zu verstehen. Dinge zu verstehen, die ich lange nicht verstanden habe, wie sie miteinander zusammenhängen. Also beispielsweise, bleiben wir bei dem Thema Zahnschmerzen. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass die heute nicht mehr kommen, wenn viel los ist. Ne? Also mein Körper hat mir jetzt auch gerade in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, wir hatten relativ viele um die Ohren, positiv allerdings, alles Dinge, die ich gemocht habe und trotzdem auch positiver Stress zeigt sich in meinem Körper. Und da hat mein Zahn wieder angefangen zu ziehen und diesmal war es aber anders. Normalerweise wäre ich früher zum Zahnarzt gerannt und gesagt, ich habe schon wieder Zahnschmerzen. Dieses Mal ist es anders. Ich habe im Laufe der Therapie gelernt, auch ein Stück weit mit meinen Symptomen, es hört sich ein bisschen spirituell an und ich bin gar kein spiritueller Mensch, aber das hört sich, ich habe wirklich, ich spreche mit meinen Schmerzen. Also ich rede mit meinem Zahn und sage, hey, was willst du mir gerade sagen? Warum ziehst du gerade?
Also was jetzt alle nicht sehen konnten war, als du gesagt hast, ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch, bin ich angegrinst worden von rechts, nämlich von Lars, weil ich bin eine sehr spirituelle Frau. Und für mich ist das überhaupt nicht absurd, dass du mit deinen Zahnschmerzen sprichst. Weil das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Und es ist eigentlich, ist es doch ein Geschenk, dass dein Zahn dir sagt, ey, es ist zwar positiver Stress, aber trotzdem mach langsam.
Total.
Und das ist etwas, also diese Selbstregulation, dieses mit sich selbst in Kontakt sein, das ist etwas, das haben sehr wenige Menschen.
Aber das musste ich lernen.
Ja,
ne?
Und selbstverständlich. Deshalb,
also vielleicht bin ich sogar mittlerweile ein bisschen spirituell. Ne? Vielleicht ist es auch so ein Glaubenssatz gewesen.
Also wenn
von mir,
ich würde Spiritualität so im Alltagsgebrauch übersetzen mit Selbstkontakt.
Finde ich gut, ja. Ja, also ich spreche mit mir selbst, ne, und ich erkenne meine Symptome und ich weiß, was sie in der Regel mittlerweile von mir wollen. Und das war
entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Du sprichst mit deinem Selbst und du sprichst nicht mit deiner Oberfläche.
Ja.
Du sprichst mit dem mit der ganz tiefen Struktur in dir.
Genau.
Und das ist das, was dir Heilung gibt und das ist das, was dir sehr klar Auskunft darüber gibt, wo du stehst, wie es dir geht, was du brauchst.
Und auch die Angst, die damals ja auch ein ganz starker Begleiter davon war, im Negativen, ist heute, sie ist immer manchmal noch da, ne? Aber sie hat nicht mehr diese Macht über mich, wie sie früher hatte, weil früher hat mich die Angst negativ geleitet, wie gesagt, zum Arzt sofort oder auch diese körperlichen Symptome, oh Gott, das könnte was Schlimmeres sein. Heute schmunzle ich ein bisschen und sage manchmal, ja, liebe Angst, danke, dass du da bist. Manchmal bist du auch gut und hast mich vor sicherlich einigen beschützt. Aber du kannst jetzt auch wieder gehen, weil mir ist klar, mir war das gerade ein bisschen zu viel die letzten Tage. Und ja, meine Sollbruchstelle, die ist wieder zusammengesetzt, aber sie ist vielleicht noch ein Ticken dünner nach der ganzen Geschichte. Aber ich passe viel mehr auf sie auf, wie ich das vielleicht vorher getan habe. Und das ist so wichtig daran in der Geschichte. Das hat mir die Therapie einfach so gezeigt. Und für mich war wirklich der größte Aha-Effekt am Ende zu erkennen, wie hängt es zusammen. Zu erkennen, ich bin nicht verrückt, nur weil meine Zähne wehtun oder weil mein Rücken wehtut, hat es nichts damit zu tun, dass ich etwas mir einbilde, simuliere, sondern dass es ganz klare Signale meines Körpers sind. Und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten, seit ich dieses Buch ausgebracht habe, von so vielen Menschen die Rückmeldung bekommen, hey, mir geht's ähnlich und danke, dass du darüber sprichst, weil auch ich hatte diese Scham. Ne? Menschen entwickeln ja eine Scham auch. Die hatte ich übrigens auch ganz groß, weil irgendwann habe ich dann angefangen, Dinge zu erzählen, weil ich mich geschämt habe, das eigentliche Thema anzusprechen, also beispielsweise das Thema Zähne. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, da braucht sich keiner dafür schämen, weil es ist eben, wie du schon sagst, ne, also der Körper funktioniert einfach hervorragend mit der Psyche zusammen.
Simone, was denkst du, wie kann man denn auch wieder lernen, Vertrauen in die eigenen Gefühle zu entwickeln?
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das beschreibst du ja auch, ist das Wissen darüber, wie funktioniert der Körper und oder das Nervensystem, wird dir in deiner Therapie auch über den Weg gelaufen sein, weil unser Nervensystem funkt ja Gefahr, auch wenn objektiv keine Gefahr da ist. Das ist ja etwas, das ist uns einengrammiert dann aufgrund der Erfahrung der Traumata. Und allein dieses Wissen hilft einem vielleicht nicht per se in dieser Situation. Und trotzdem hilft es davor und danach zu wissen, okay, ich habe jetzt reagiert, ohne dass es eine objektive Gefahr war. Und jetzt, Lars, wie war deine Frage?
Meine Frage ist, wie lernt man wieder Vertrauen in die eigenen Gefühle zu finden?
Danke.
Sehr gerne.
Da gibt es wahrscheinlich für jeden Menschen auch unterschiedliche Wege. Ich glaube, das eine ist, wenn sich Dinge so, wie sie sich bei dir gezeigt haben, dann macht es keinen Sinn, sie wegzudrücken. Es ist, als wollte man einen Ball immer wieder unter Wasser drücken, der ploppt immer wieder nach oben. Das heißt, für mich wäre es an der Stelle wirklich, und das hast du gemacht, the only way out is the way in. Also face it, geh damit um, lerne damit umzugehen. Das ist das eine, also die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, so schmerzhaft es ist, und es ist brutal schmerzhaft. Und das zweite ist, eine der Sachen, also es ist jetzt keine Überraschung, natürlich ist Atem eine wirklich gute Möglichkeit, um auch Panik zu begegnen, weil der Atem gehört zum autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem ist, wie der Name schon sagt, autonom. Also das funkt Gefahr auch wenn objektiv keine Gefahr da ist. Der Atem ist Teil des autonomen Nervensystems. Gleichzeitig ist er aber auch der einzige Teil des autonomen Nervensystems, den ich bewusst ansteuern kann, der dann also nicht mehr autonom ist. Das heißt, über die Atmung kann ich meinem Nervensystem funken. Da ist doch keine Gefahr. Das erfordert Übung, aber es funktioniert.
Du sprichst gerade was an, was mich total im Positiven triggert. Ich habe tatsächlich nach meiner Therapie, wurde ich eingeladen zu einer Breathwork-Session. Das war für mich mit Abstand einer der intensivsten, aber auch zugleich beängstigendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. 1,5 Stunden mit Kopfhörern, mit lauter Musik und Anweisungen übers Ohr, wie man zu atmen hat und dann wirklich in diesen Trance-Zustand zu verfallen. Ich habe mich erstmal total dagegen gewehrt, weil ich Angst hatte. Da kam wieder die Angst hoch, ich kriege gleich irgendwie, ne, weil der Körper fängt total an zu kribbeln. Wenn du so übersättigt bist mit Sauerstoff, ist es ein ganz interessantes Gefühl, was mit dem Körper passiert. Zugleich aber habe ich in dieser Session mein inneres Kind vor mir stehen gehabt. Und das war eine unfassbare Erfahrung, die mich auch weitergebracht hat und die ich tatsächlich, das kann ich nur bestätigen, also das Thema Atem, das habe ich früher immer wieder belächelt, wenn Leute gesagt haben, atme mal oder ne. Heute, das ist Wahnsinn, was das für eine Auswirkung hat, da kann ich dir nur zustimmen.
Wobei ich an der Stelle jetzt in Klammern eben sagen möchte, die Form, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist aus meiner Sicht etwas, wo, wenn Menschen das machen, sehr dringend begleitet werden müssen, weil da können sehr schnell Traumata aufbrechen. Und wenn du dann nicht begleitet bist, dann kann das auch wirklich schwerwiegende Folgen haben. Also die Tradition, aus der ich komme, in der ich atme, das ist eine yogische Tradition, da kann dir das auch passieren, aber es wird nicht so brachial hervorgerufen möglicherweise. Nichtsdestotrotz ist der Atem erstmal in jeder Hinsicht ein unglaublich guter Wegweiser, weil der Atem das autonome Nervensystem adressiert und aber auch, weil der Atem so direkt gekoppelt ist an unseren Geist und an unser Selbst. Das ist der Atem, das ist nichts anderes in uns, das ist der Atem. Das ist auch der Grund, weswegen viele Menschen eigentlich nicht gerne atmen, weil sie dann so, und zwar vor- oder nachsprachlich, je nachdem wie du siehst, wir können das gar nicht in Worte fassen, weil sie so sehr mit sich selbst in Kontakt sind und nicht jeder hält das sofort aus, das ist auch so, aber ja, es ist kein Geheimnis in diesem Podcast hier, dass ich Team Atem bin.
Wie auch gerade, jetzt habe ich den Blick eben bekommen, als es um die Atmung, da kriege ich dann den Blick von Simone. Also es ist einfach immer so. Es
Lars, ist atme! Thema.
Du, ich habe auch schon, wir werden auch nochmal eine Folge über Atmung in anderen Zusammenhängen
danke, Lars,
machen.
Danke.
Auf jeden Fall. Das wirst du auch regelmäßig hier behalten, Simone. Das werden wir weiterhin machen.
Der Lars mag mich doch.
Ja, sowieso. Ja, die Zeit rennt so. Ich kriege gar nicht alle Themen unter. Christian, ich bin ehrlich.
Ich hab dich gewarnt.
Deswegen, ich glaube auch, dass du uns nochmal irgendwann besuchen kommen musst.
Total gerne.
Deswegen würde ich jetzt gerade mal so ein bisschen das Thema Familie nochmal nach hinten stellen, weil ich finde, das ist sogar eine Folge wert, auch nochmal über das Thema zu sprechen. Aber was mir nämlich nochmal wichtig ist, ist wirklich über dein Buch zu sprechen. Und also der Titel steht für sich. Erstmal interessiert mich, wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Das war relativ leicht. Wir saßen mit dem Verlag zusammen am Tisch und dann hieß es ja, wie heißt denn dein Buch? Habt ihr dir mal einen Titel überlegt? Und ich schwöre bei Gott, ich hatte so Sachen wie die Angst, die mir zum Freund wurde. Und dann dachte ich irgendwann, nee. Und dann wirklich aus der Hüfte raus sage ich, hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Und dann sagt der Verlagschef zu mir, wie kamst du denn auf den geilen Titel? Das sage ich ganz einfach, weil es so war. Ich habe jahrelang nur auf meinen Kopf gehört und mein Herz wusste immer den Weg. Und das ist mein Titel. Und genauso ist er rausgekommen. Auch mit dem Risiko, weil ich wusste, das Wort Arschloch darfst du ja nicht bewerben, ne, auf diversen Plattformen. Es war mir wurscht. Ich habe gesagt, mein Buch heißt so. Und so wie du es hier siehst, ne, in diesem Pink und mit dem Blau, mit dem Männchen, das ist 1:1 ich. Und ich danke dem Verlag sehr, weil ich durfte es genauso umsetzen, weil es meine Geschichte ist.
Toll. Was hat dich denn überhaupt dazu gebracht oder wie hast du entschieden, dass du deine Geschichte aufschreiben willst?
Es war 2025 im März an meinem Geburtstag, lustigerweise, als ein Bekannter da war, der im Verlagswesen arbeitete und der zu mir sagte, Christian, kannst du bitte dein Leben in einem Buch schreiben? Da habe ich gesagt, wer will denn das lesen? Interessiert doch kein Mensch. Sagt er, entschuldige, du hast so viele Themen, du hast so viel durchlebt, du deckst so viele Bereiche damit ab, schreib ein Buch. Ja, und dann hat er mir den Kontakt zum Verlag vermittelt und dann habe ich mich da vorgestellt und habe halt mal kurz meine Geschichte in einer Stunde erzählt und dann guckte der mich an und sagte, okay, wir machen diese Geschichte mit dir. Und dann war ich aber immer noch so, dass ich gesagt habe, da muss ich aber sehr die Hosen runterlassen, weil wenn ich das schreibe, dann also werde ich Dinge erzählen, die selbst mein Mann nach 16 Jahren Ehe und meine beste Freundin nach 25 Jahren nicht wissen werden. Mhm. Und ich habe ein bisschen gegrübelt und irgendwann kam dann der Mut in mir durch und ich habe gesagt, okay, und jetzt mache ich's. Und dann habe ich angefangen. Und das war nochmal wie eine Art von Therapie. Aber dieses Buch ist so unfassbar ehrlich und so, ja, es ist meine Geschichte und ich bin so dankbar, dass ich das erzählen darf. Und es geht mir heute damit so unglaublich gut, auch wenn ich weiß, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, wie kannst du sowas erzählen? Ja, aber ich weiß, ich schaffe es damit, anderen Menschen ganz viel Mut zu machen.
Ja, letztendlich, was ist deine Botschaft auch nochmal dahinter? Oder wen willst du erreichen? Wer sind deine LeserInnen?
Also ich spreche ja über diverse Themen. Ich spreche über das Thema Mobbing, über das Thema Gewalt, ich spreche über Ausgrenzung, ich schreibe über ein Trauma, ich schreibe über die Psychosomatik, über Leistungsdruck und ganz wichtig natürlich über Glaubenssätze. Glaubenssätze, die mir als Kind auferlegt worden sind, auch durch mein familiäres Umfeld, und ich schreibe eben darüber, dass es immer Möglichkeit gibt, auch einen Weg zur Veränderung. Deshalb, ich spreche aus als erfolgreicher Geschäftsmann, ich spreche aus als Privatperson Christian, als Elternteil. Also ich versuche ganz viele Menschen damit abzuholen und vor allen Dingen auch Menschen, die gerade selber vielleicht sich in einer psychosomatischen Krise befinden, die sagen, ja, ich kann es überhaupt nicht greifen. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten bekommen habe, seit das Buch draußen ist, die sagen, danke, du hast mir echt geholfen. Ich gucke jetzt anders da drauf. Und deshalb, ich kann gar nicht sagen, es ist speziell für die oder die Menschen. Es ist auch für Menschen, die vielleicht Angehörige sind von Menschen, die gerade sich in einer Krise befinden, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das eigentlich an? Weil für mich war immer das Allerschwerste, meinem Umfeld zu erklären, was fühle ich gerade? Wie geht's mir? Weil das ist manchmal gar nicht so leicht zu erklären. Und daher ist es, glaube ich, für jeden gedacht, der kein Buch sucht, wo ein Therapeut oder ein Psychologe schreibt, sondern ich bin Christian, ich bin einer wie du und ich. Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben und mit der möchte ich gerne ganz vielen Menschen da draußen Zuversicht, Mut und auch ein Stück weit den Weg zeigen, dass es immer einen Weg daraus gibt. Und weil du mich nach der Botschaft gefragt hast, heute meine wichtigste Botschaft ist, dass unsere größte Stärke, dass wir die oft in unseren größten Schwächen finden.
Das ist ja, eigentlich schon ein schöner Abschlusssatz. Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, so, wie geht's dir heute? Wie läuft's? Aber irgendwie,
das kann ich dir beantworten.
Ja?
Mir geht's großartig. Mir geht's wirklich, weil ich auf mein Herz höre, im Übrigen. Ich lebe heute ein komplett anderes Leben wie vor 2 Jahren. Mhm. Ich bin mit Leidenschaft Familienpapa von 2 Kindern. Ich liebe das, was ich jeden Tag tue. Ich habe ganz viele Dinge verändert. Das würde jetzt in den Rahmen sprengen und das kann man im Buch nachlesen. Und ich bin einfach unfassbar glücklich und mir geht's richtig, richtig gut. Und ich danke, wie ich habe es am Anfang schon gesagt, ich danke dem lieben Universum, dass es den 29. Juni 2024 gab, weil ich endlich es geschafft habe, heute mit 44 Jahren, fast 45, auf mein Herz zu hören und meinem Kopf ein Stück weit in die Schranken zu weisen.
Das sind doch tolle Worte. Simone, hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
Nö, vielleicht nur, du hast deine spirituelle Seite entdeckt, weil du dankst auch dem Universum, es ist alles gut. Und
ja, ich danke dem Universum schon sehr lange auch oder lebe schon sehr lange auch so mit dem Credo, dass ich auch so ein bisschen damit arbeite. Ja, ich kann zusammenfassend einfach nochmal sagen, unser Körper sendet oft früh Warnsignale, wir ignorieren sie aber auch immer wieder gekonnt. Unverarbeitete Erfahrungen verschwinden nicht einfach. Hilfe anzunehmen ist Stärke, aber das ist hier auch immer wieder derselbe Satz, da stimme Simone auch zu. Und ja, Heilung beginnt häufig mit der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Auf das Herz zu hören, kann die ersten Schritte in ein gesünderes Leben sein. Und letztendlich, manchmal verändert sich das Leben nicht, weil wir stärker werden, sondern weil wir endlich beginnen, auf uns selbst zu hören.
Das hast du schön gesagt.
Und damit bedanke ich mich bei euch beiden. Schön, dass du da warst, Christian. Schön, dass du da warst, Simone. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Und ja, Christian, ich würde einfach mal sagen, wir vereinbaren hier, dass du uns nochmal besuchst und wir nochmal ein bisschen quatschen. Ich habe ja auch schon gehört, da scheinen ja vielleicht auch schon andere Aufgaben noch vor dir zu stehen.
Ja.
Wir gucken mal und deswegen würde ich mich freuen, wenn du nochmal zu uns zu Gast kommst.
Super gerne.
Und ansonsten sage ich danke und
danke,
bis bald.
Danke dir, Lars. Danke,
bis bald.
Christian.
Danke,
bis
Lars.
Bald.
Danke, ciao. Simone.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tünz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Töns Feuerborn.